Frage Erschöpfung ist im Moment in aller Munde. Ich sehe es auf Social Media, in Magazinen, es wird in fast jedem Stall diskutiert und manchmal habe ich das Gefühl, das ist jetzt schon ein kleines bisschen modern, das Thema aufzugreifen oder vielleicht sogar ein Pferd zu haben, das trageerschöpft ist. Jede Reitweise hat dabei ihre ganz eigene Methode, wie man angeblich damit umgehen sollte. Die einen sagen, das Pferd muss erstmal versammelt werden, die nächsten sagen, die Nase muss in den Sand und wieder andere schwören auf Krumm- und Faszienarbeit oder irgendwelche Trainingsgeräte. Heute lade ich euch ein, einmal mit mir hinter die Floskeln und Mythen zu schauen. Denn wenn du verstehst, was wirklich hinter diesem Thema steckt, dann kannst du gute Entscheidungen treffen für dich und für dein Pferd. Und dann haben wir auch eine Aussicht darauf, dass das was wird mit der Trageerschöpfung. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Bevor wir so richtig loslegen, heute mit der neuen Folge und mit unserem Thema Trageerschöpfung, wollte ich einmal ganz kurz Danke sagen. Wir haben riesig viel Feedback bekommen zu der letzten Podcast-Folge zum Thema Magen. Ich weiß, es ist emotional, ich weiß, es ist nicht besonders populär, aber wir müssen drüber sprechen. In dem Moment, in dem wir verstehen, dass das keine reine Sportpferdekrankheit ist, sondern dass wir irgendwie alle davon betroffen sind, hilft uns das so sehr, gute Entscheidungen zu treffen und auch ein kleines bisschen von der Scham wegzugehen, die dieses ganze Thema irgendwie umrankt. So viel Resonanz haben wir bekommen, dass ich eigentlich schon entschieden habe, wir machen nochmal eine Sonderfolge dazu und da gebe ich euch nochmal ein paar Antworten auf die häufigsten Fragen, die gekommen sind. Wie organisiere ich das? Wie ist es mit den Finanzen? Und so weiter und so weiter. Und ich greife das hier an dieser Stelle nochmal auf, weil Magenerkrankungen ja direkt auch eine der Hauptursachen für das Thema Trageerschöpfung sind. Aber dazu gleich mehr. Die zweite Folge, zu der wir unglaublich viel Feedback bekommen haben, das war die Folge die Woche davor, wo wir uns darüber unterhalten haben, warum das so schwierig ist. Ja, wissenschaftliche Grundlagen, die wir eigentlich kennen dürfen, die jetzt alle auch nicht so richtig Rocket Science sind, sondern eher so Basispass-Pferdewissen, warum das so schwierig ist, die ins Training zu integrieren. Und ich wollte mich bei euch dafür bedanken, dass ihr die Folge so, ja, über alle Medien geteilt habt. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich immer über eure Unterstützung, wenn ihr unsere Reels teilt, wenn ihr die Podcast-Folgen teilt oder Equidemia weiterempfehlt. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wir freuen uns sehr und das hilft uns dabei, durchzuhalten und weiter Aufklärungsarbeit zu betreiben, denn das ist manchmal auch nicht so ganz einfach. Wir bekommen dafür nicht nur Liebe, sagen wir das mal so. Der eine oder andere will es vielleicht einfach auch nicht hören und ist da nicht so angetan von und sieht das eher als Bedrohung. Schade eigentlich, denn am Ende des Tages glaube ich fest daran, dass wir alle Pferde mögen. Und in diesem Sinne machen wir einfach damit weiter. Wir mögen Pferde und weil wir Pferde mögen, mögen wir auch die Menschen, die dazugehören. Und deswegen machen wir mal ein bisschen weiter mit der Aufklärungsarbeit. Heute haben wir uns das Thema Trageerschöpfung vorgenommen. Ich habe da vor langer Zeit schon mal mit der lieben Sandra Rutzika eine Folge zu gemacht, als ihr Buch erschienen ist. Da haben wir uns über das Buch unterhalten, war ein ganz schönes Gespräch, möchte ich euch an der Stelle nochmal empfehlen. Können wir euch auch gerne in den Shownotes verlinken. Heute gucken wir uns ein kleines bisschen an, was wir denn sonst noch so wissen. Also was wissen wir aus der Wissenschaft? Wie können wir das verknüpfen? Und was macht das für unser Training? Ich habe mal versucht, ich sitze hier mit meiner Stichpunktliste und habe mal versucht, das ein bisschen aufzubröseln. Denn die Sache mit der Trageerschöpfung, das ist gar nicht so einfach abzugrenzen, wie man das so glaubt. Ich habe im Intro schon erzählt, scheint irgendwie gerade modern zu sein. Es gibt hier ganze Reitweisen, die sich im Endeffekt darauf stützen, dass alle Pferde trageerschöpft sind und dass das eine myofasziale Dysfunktion ist und die wegtrainiert werden muss. Ganz ganz unrichtig ist das natürlich nicht. Also klar, wenn der Brustkorb abgesunken ist, dann ist das sicherlich eine myofasziale Dysfunktion. Da ist irgendwo, da klebt's, ne? So. Also wenn der Brustkorb gehört, also erstmal gehört er da nicht hin. So ein Brustkorb gehört so gerade aufs Pferd. Und wenn wir einen hohen Widerriss sehen, oder ein Loch hinterm Widerrist oder so, oder eben einfach sehen, dass auch, können wir uns das mal merken. Wenn wir bei Wünsch dir was wären und ein pumpergesundes Pferd haben, dann sehen wir immer das Buckgelenk und Hüftgelenk in einer geraden Linie zueinander stehen. Bei allen Pferden, bei denen das nicht so ist, sprechen wir von einer Trageerschöpfung. Wir gucken uns etwas später in diesem Podcast nochmal an. Ist das überhaupt richtig? Also ist das Wort überhaupt richtig? Können wir überhaupt Trageerschöpfung dazu sagen? Denn hier kommen wir direkt mitten ins Thema rein. Trageerschöpft ist ja eigentlich ein historischer Begriff. Heute würde man sagen, Trageerschöpfung ist keine Krankheit, sondern ein Syndrom auf Neudeutsch. Und Syndrom haben wir immer dann, wenn es A, reversibel ist und B, viele verschiedene Ursachen unter einem Oberbegriff, die sich ähneln im Phänotyp, also die sich ähneln im Erscheinungsbild von außen zusammengefasst werden. Das bedeutet nicht, das habt ihr jetzt in der Herleitung schon so ein kleines bisschen raushören können. Das bedeutet nicht nur, weil die alle gleich aussehen, dass auch alle den gleichen Grund dafür haben. Und diese Gründe sind so mannigfaltig, dass es ein kleines bisschen schwierig ist, sich auf eine Methode zu einigen, mit der wir dann alle davon erschlagen können. Also, wenn das so einfach wäre, fände ich das echt schön. Ich bin nicht gerne der Überbringer schlechter Nachrichten. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt. Auf der anderen Seite kann ich euch beruhigen. Wenn du jetzt schon 27 Jahre dein Pferd im Kreis longierst oder versuchst, das wegzuversammeln und es hat nicht geklappt, mach dir keine Sorgen. Es liegt nicht daran, dass du ein schlechter Reiter oder Trainer bist. Es liegt daran, dass wahrscheinlich Mangelbewegung nicht die Ursache für die Trageerschöpfung deines Pferdes war. Und jetzt helfe ich euch, mal abzugrenzen, was denn die Ursachen dafür sind. Dafür müssen wir also verstehen, Klammer schließen an der Stelle einmal, dass historisch Trageerschöpfung müde vom Tragen bedeutet. Damit war oft gemeint, die Pferde arbeiten sehr viel, wir haben keine echten Erholungszeiten. Also ne, wenn wir jetzt mal hier so 100 Jahre zurückgehen, wenn die Pferde in der Kohlemine gearbeitet haben oder eine Mühlstein gedreht haben oder die Kutsche gezogen haben oder, ach Mensch, you name it, was haben die denn noch gemacht? Felder geflücht oder so, den Traktor. Ersetzt, erster Zungenbrecher schon drin, den Traktor ersetzt haben, dann war es vielleicht das eine oder andere Mal schwierig, wenn jetzt gerade das Wetter gut war und die Felder bestellt werden müssen, zu sagen, oh, mein Pferd braucht heute vielleicht eher einen Pausentag. Das wird nicht passiert sein. Ja, also da mussten Menschen, Pferde und alle anderen auch einfach irgendwie dadurch. Und na klar, wenn diese Belastungssituation dann sehr lange anhält und wir vielleicht auch noch Pferde haben, die dann über Nacht in der Ständerhaltung stehen, sich nicht frei bewegen können, sich nicht ordentlich ablegen können oder auch hier die Kutschpferde in großen Städten, wobei die, wenn die zu Königshäusern gehört haben, sicherlich zu den besser gepflegten Tieren gehört haben und wir dann viele Wechselgespanne hatten, dann reden wir von einer Trageerschöpfung. Das heißt, das Pferd, der Muskel, die Muskelgruppe, ist erschöpft vom Tragen. Relativ simpel. Eigentlich in unserer Herleitung hier. Das bedeutet also erstmal nicht, das Pferd ist schwach, sondern es bedeutet, das Tragesystem ist überfordert. Und die Überforderung dieses Tragesystems, die sehen wir heute auch noch. Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir uns unsere Freizeitpferde so angucken, dass das durch Arbeit überfordert ist, ist jetzt eher unwahrscheinlich, nicht wahr? Also von einer halben Stunde reiten wird es jetzt nicht überfordert sein, oder? Wenn wir uns angucken, dass die in freier Natur irgendwas zwischen 15 bis 30 Kilometer, manchmal, wenn es sein muss, im Galopp auch mehr, hinlegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine halbe Stunde im Kringel reiten das Pferd überfordert, wirklich, wirklich unwahrscheinlich. Das heißt also, es muss einen anderen Grund dafür geben und dann dürfen wir uns erstmal auf die Suche machen. Früher sind wir ja auch historisch lange davon ausgegangen, dass die Hinterhand die Vorhand hebt. Und klar stimmt das. Ich höre jetzt meinen eigenen Meister, höre ich so ein kleines bisschen im Ohr und sagt, also natürlich hebt die Hinterhand die Vorhand, sonst könnte das Pferd ja keine Levade machen. Also stimmt, wenn wir über hohe Schullektionen sprechen, da glaube ich nicht, dass die dass das irgendwie anders geht, wenn das Pferd eine Levade macht. Klar muss die Hinterhand da den Brustkorb heben, aber das stimmt ja nicht für den Rest des Lebens, wenn das Pferd nicht in der Reitbahn ist. Und da wissen wir ja mittlerweile aus verschiedenen Studien, dass wir immer bis 60-70% der Last auf der Vorhand haben. Stimmt also, Hinterhand hebt die Vorhand, wenn du um die Galopppirouette möchtest. Stimmt nicht, wenn das Pferd grast, wenn das Pferd ruht, wenn es einfach nur so vor sich hin trabt, dann stimmt das alles nicht. Wir dürfen uns also von der Perspektive der Hebelwirkung verabschieden. Wir dürfen uns von der Perspektive des jetzt habe ich es wieder vergessen, mein Freund Sleipnir, von der String and Bow Theory verabschieden. Wir dürfen uns auch von der reinen Tensegrität verabschieden. Irgendwo dazwischen liegt das Feld, das sich Kinetics nennt und was im Endeffekt eine Mischung aus Mechanik und Tensegrität ist und wo beide ihren Anteil haben. Die Realität ist einfach viel komplexer, als dass es nur Faszien sind, die das ganze Ding zusammenhalten oder dass es nur Hebelgesetze sind, die machen, dass das Ding hochkommt. Und das hat einen Grund, warum dazu viel geforscht wird und warum viele Leute viele Jahre Ausbildung damit verbringen, um das Konzept, mich eingeschlossen, um das Konzept zu verstehen und anzufangen zu verstehen. Es wäre total schön, wenn es so einfach wäre, dass wir sagen können, ja, es ist einfach ein Kippen auf die Hinterhand oder wir haben einfach hier so diese Wippentheorie. Wäre auch total, total schön. Ich habe mal irgendwann vor ein paar Jahren, als das gerade so anfing mit der Tensegrität, habe ich mal ein wunderbares Webinar gehört, fand ich auch total logisch, das erzählt hat. Wir haben einmal die Outer Fascia, die drückt quasi von außen alles zusammen, unter drin floatet, also fließt alles so herum. Ja, ist auch ein bisschen zu einfach. Also ganz so funktioniert es nicht. Wäre total schön, wenn wir alle aus diesem Podcast rausgehen können. Wir kaufen uns ein Faszienrad und entspannen unsere Pferde und von Stund an ist alles gut. Können wir direkt mit meinem Rücken anfangen? Hätte ich jetzt auch ganz gerne. Würde mich auch von jeder Selbstverantwortung entbinden. Wäre jetzt ganz elegant, nicht wahr? Also gucken wir mal ein kleines bisschen weiter. Wir können also sagen, von diesen Systemen können wir uns verabschieden und eine der Wahrheiten, die wir etablieren können oder eins der Dinge, die wir mittlerweile etablieren können oder wo es zumindest noch keinen Gegenbeweis für gibt, ist das Konzept des Stable Cores. Und wenn wir jetzt also diesen dorsostabilen, wir haben das Pferd als dorsostable runner, als dorsostabiles Pferd mit dem Stable Core in der Mitte, der sich weder nach oben noch nach unten normalerweise auffächern kann, der hat dann nur ganz wenig Bewegungsspielraum, dann müssen wir uns ja überlegen, wie wird dieser Brustkorb an seinem Platz gehalten? Ja, was wir jetzt auch in aller Munde haben, das ist vorne die thorakale Schlinge. Herzlichen Glückwunsch, wir haben es erkannt. 60-70% ist ein Hauptanteil, der liegt vorne auf der Vorhand. Die Vorhand funktioniert wie so ein Pogo-Stip. Das gucken wir uns im Webinar mal irgendwann an. Das ist ein Thema, mit dem unsere Masterclassler dieses Jahr sehr viel arbeiten dürfen. Und dann haben wir hinten die Beckenschlinge. Wenn wir uns den vorderen Bereich, die thorakale Schlinge, nochmal angucken, dann, auch das sehen wir gerade auf Social Media, überall, wir sehen Schubkarren, wir erklären, wie das Pferd funktioniert, stimmt ja auch, ist ja auch nicht ganz falsch und wir hören immer wieder den Namen Serratus, 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 Serratus. Wenn wir uns schon mit dem Serratus beschäftigen, dann wäre es ganz sinnvoll, uns den Serratus auch nochmal genauer anzugucken. Der Serratus ist also der sogenannte gesägte Muskel, der hat eine durchaus wichtige Funktion im Pferd, aber Überraschung, auch der kann das Ding nicht ganz allein reißen. Viel interessanter ist das, uns auch nochmal die Zusammensetzung des Serratus anzugucken. Der Serratus, das ist nämlich so ein kleiner Alleskönner. Und das, was auf Social Media gerade verkauft wird, ist, wenn der Serratus trainiert wird, dann ist das Pferd tragefähig. Das ist genauso viel Quatsch, als wenn ich euch verkaufe, wenn das Pferd lange genug piaffiert, dann ist das Pferd tragfähig. Ganz so einfach ist das nicht. Wenn wir nämlich genauer dahin gucken, dann erkennen wir, der Serratus ist so ein kleiner Alleskönner. Der ist nämlich nicht nur, der ist sowohl Bewegungsmuskel als auch Haltemuskel. Oh, und jetzt wird's wild. Also ja, im Pferd gibt's beides. Wir haben Bewegungsmuskulatur und wir haben Haltemuskulatur. Die sind jetzt ein kleines bisschen anders in der Zusammensetzung. Und der Serratus, der ist eben beides. Der ist Bewegungsmuskel und Haltemuskel. Was wir daran erkennen können, dass der eine, ein großer Teil des Serratus eine Sehne, senöse Struktur hat. So. Wenn ich euch jetzt mal frage, also jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, schon wenn wir uns den Namen anhören, wie trainieren wir Haltemuskulatur im Kraft- oder Ausdauertraining? Wie soll das funktionieren? Ganz genau, gar nicht. Richtig erkannt, es funktioniert gar nicht. Also versteht mich nicht falsch, Ausdauertraining ist überhaupt nicht schlecht. Ist eine feine Sache. Fitness ist eine mega schöne Sache. Aber nicht bei jedem Pferd ist der Grund in der Trageerschöpfung oder der unterentwickelte Serratus der Grund dafür, warum der Rücken hängt. Wäre auch hier, wäre genauso schön wie die Sache mit dem Faszienrad. Fände ich total schön, wenn wir das mit Schulter hereinlesen könnten. Fände ich auch total schön, wenn wir das einfach mit im Trab durch die Gegend traben lösen könnten, egal ob über Bogen oder nicht. Aber Hauptsache erstmal traben. Wäre super, wenn das so laufen würde. Dann, also, wenn wir eben andere Gründe darunter haben, andere Gründe als Mangelbewegung, tja, dann hilft halt auch die tausendste Runde auf dem Zirkel nicht, ne? So. Damit kommen wir zu den Gründen für die Trageerschöpfung. Früher hatten wir gerade ganz kurz und so, war das ganz simpel. Wir hatten also zu viel Arbeit, keine freie Bewegung, keine Regenerationspausen und dann die Ständerhaltung und vor allem oft, ich weiß nicht, wie das in Deutschland war, aber hier in Norwegen war das natürlich ein Riesenproblem, wenn die Pferde dann 6 oder 7 Monate in Ständerhaltung in der Scheune stehen mussten und sich nicht ordentlich, also weder bewegen noch ablegen konnten. Natürlich waren die tragisch. Also, ja, so. Da war der Serratus dann einerseits durch Mangelbewegung nach diesen 7 Monaten erschöpft und untertrainiert. Und auf der anderen Seite war der senöse Anteil, der Teil der Haltemuskulatur, hatte ein Problem, denn der kam nicht zur Ruhe, der kam nicht zur Entlastung, das Pferd konnte sich nicht hinlegen. Dann kollabiert das System. Heute sieht es anders aus, zumindest bei unseren Freizeitpferden, denn ganz selten gehen wir 6 Stunden Feldarbeit machen am Tag und schon mal gar nicht, nachdem die 7 Monate Winterpause hatten. Wir haben heute moderne Offenställe, wir haben moderne Paddockboxen, wir haben moderne Einstreu. Auch wenn ich das immer wieder sehe, das ist sicherlich, ist auch mangelnder Schlaf immer noch ein wichtiger Grund für Pferde, die etwas wie eine Trageerschöpfung zeigen. Gerade wenn die Pferde in einem schlecht geführten Offenstall stehen und sich nicht ausreichend ablegen können, wenn die Gruppenzusammensetzung nicht ordentlich ist, wenn wir also Stress in der Herde haben, fehlende Rückzugsmöglichkeiten, manchmal auch fehlende Liegeflächen. Also in dem einen oder anderen Stall scheitert es ja schon daran, dass die Pferde überhaupt trocken sich ablegen können, auch weil Einstreu gespart werden soll, auch weil wir da zum Beispiel nur Paddockplotten haben, auf die sich legen können. Das finden die meisten Pferde im Winter nicht so geil, auch wenn die keine Ausweichfläche haben, ne, auf der Weide oder so. Dann ist das natürlich ein Problem. Trotzdem würde ich fast in der modernen Haltung eher von einer Trageschwäche sprechen, als von einer Trageerschöpfung. Was sind denn andere Gründe, die noch hinter diesem abgesunkenen Brustkorb stecken können? Einer davon ist ganz sicher Mangelbewegung. Die Pferde stehen zu viel. Das, was die früher zu viel gearbeitet haben, das arbeiten die heute oft zu wenig. Und ja, wenn das das Problem ist, das Pferd ist pumpergesund, alles andere ist tippitoppi, dann heißt die Lösung bewegen. Die gute Nachricht ist jetzt, ist total egal welche. Trainingsplan wäre jetzt eine tolle Sache, aber erstmal muss das Pferd sich überhaupt bewegen dürfen. Das heißt also, eine Haltungsanpassung wäre eine gute Sache. Ne? Also eine Haltung, wo die Pferde mehr Bewegungsanreize haben als in einer reinen Boxenhaltung, wo die Pferde, wenn die in einem Offenstall sind, mehr Bewegungsanreize haben als einfach an der Heuraufe zu stehen. All das ist eine ganz großartige Sache. Haben wir jetzt Pferde, die reitbar sind, dann ist Reiten eine schöne Sache. Wenn wir Pferde haben, die nicht reitbar sind, ist Spazierengehen eine wunderschöne Sache. Ja, kein Witz. Auch mit Spazierengehen, ganz entspannten Spazierengehen, könnten wir der Trageerschöpfung, wenn es tatsächlich nur die Mangelbewegung ist, die darunter liegt, würden wir der Sache Herr werden. Wäre jetzt nicht so. Also kein Problem. Müssten wir halt genug laufen. Aber würde gehen. Ja, sagen wir jetzt mal, wir hätten ein Pferd, das nicht mehr reitbar ist. Und von der Haltungsform haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, dass das Pferd in der Haltungsform vielleicht in einem Paddock Trail oder wenn ihr euren eigenen Berg habt, so wie ich, den ganzen Tag irgendwie im Berg hoch und runter laufen kann, dann könntet ihr das Pferd an die Leine nehmen und einfach losmarschieren. 12 bis 15 Kilometer, vielleicht 16 Kilometer musst du schon machen. Nicht jeden Tag, aber zumindest jeden zweiten. Wird aber reichen. Das ist jetzt eine schlechte Nachricht für alle, die Longierhilfen verkaufen. Ist jetzt auch eine schlechte Nachricht für alle, die sonst irgendwie wildes Equipment dafür verkaufen, dass die Trageerschöpfung weggeht. Hat also auch nichts damit zu tun, ob der Kopf oben, unten oder an der Seite ist. Die Bewegung. Das ist das, was wirklich hilft. Das ist eine ruhige Stimulation. Und wenn die vor allem Schritt gehen, dann ist das eine ruhige Stimulation für beide Muskelanteile, sowohl für die Bewegungsanteile als auch für die Haltemuskulatur. Könnte schlimmer kommen. So kann es gehen. Wenn das jetzt nicht ausreichend ist und du hast schon 27 Jahre im Schritttrab oder wie auch immer im Kreis longiert, mit Ausbinder oder ohne, mit Bodyformer oder ohne, mit, ich weiß nicht was, mit Kopf unten, mit Kopf oben, es ist mir völlig egal. Das Pferd läuft also im Kreis und die Trageerschöpfung wird nicht besser. Wo dürfen wir dann hingucken? Volkskrankheit Adipositas wäre jetzt eines der Dinge, die uns direkt als nächstes einfallen würden. Würdest du jetzt also zu mir kommen und ich gucke mir das Pferd an? Und ich sehe ein adipöses Pferd, dann würde ich dir sicherlich als allererstes dazu raten, die Ernährung einzustellen. Denn auch der Adipositas werden wir ganz wunderbar her, ohne dass das Pferd hungern muss. Das kriegt man ganz gut hin. Hier ist der Schlüssel, die Rationsberatung ganz sicher. Wir haben mittlerweile schon sehr viele Pferde aus der Trageerschöpfung oder aus der Adipositas-induzierten Trageerschöpfung mit großem Erfolg geführt, ohne dass die Pferde hungern mussten. Die hatten immer noch was zu essen. Das war eine super Sache. Und die hatten auch immer noch gute Laune. Das war auch eine gute Sache. Also bitte nicht auf Facebook fragen. Bitte keine radikalen 2 Kilo Heu am Tag Diäten oder so. Auch nicht, wenn der Tierarzt das sagt. Auch das höre ich immer wieder. Ich habe es gerade gehört, dass eine Kollegin ihren 500 Kilo Spanier auf Anraten des Tierarztes auf 4 Kilo gewaschenes Heu gesetzt hat. Das ist Tierquälerei, das macht man nicht. Da gibt es genug Wissenschaft hinter und jeder Kollege, egal ob Futterberater, Trainer oder Tierarzt, der sowas empfiehlt, der sollte sich schämen. Und auch auf Facebook die Hausfrauen, die da aktiv sind, die dürfen sich mal einmal mit schämen. Es gibt viele großartige Kollegen, es gibt viel großartige Forschung zu dem Thema. Da muss kein Pferd durch. Und damit machen wir viel mehr kaputt, als wir retten können. Denn was dann passiert, wenn wir die Pferde so runterhungern, auch dazu können wir noch mal eine Folge machen. Schreibe ich direkt mal auf meinen Laufzettel hier. Denn was dann passiert, ist, dass die Pferde Muskulatur verlieren. Im schlimmsten Fall schädigen wir noch die Organe. Was aber nicht passiert, ist, dass die Pferde wirklich ihre Fettpolster verlieren und schon gar nicht, dass sie gesünder werden hinterher. Also, das ist eine wirklich blöde Idee. Aber Adipositas, das ist natürlich so, wenn wir ein Pferd haben, das total schwer ist und die Adiposität fängt bei 15%. Vom 15% Gewicht über Idealgewicht. Das war ein schwieriger Satz. Also bei 15% Übergewicht über Idealgewicht. Das heißt also, ein 500 Kilo schweres Pferd bei 575 Kilo würde Adipositas oder der Bereich der ersten Adipositas bereits beginnen. Da würde es losgehen und hier hätten wir dann die Möglichkeit auch sinnvoll natürlich einzugreifen. Da müssen wir jetzt nicht drauf warten, bis das 500 Kilo Pferd 800 Kilo, 800 Kilo wiegt, sondern wir könnten bei 550 Kilo schon anfangen, positiv einzuwirken. Das Problem an der Geschichte ist, das, was ich vorher erzählt habe, simples Training reicht, ist bei so stark adipösen Pferden dann irgendwann schwierig. Die Herz-Lunge sind dann einfach von der Adipositas überlastet und denken wir zurück an unsere Trageerschöpfung. Ja, ne? Dann sind die Sling Systems, die Schlingensysteme von Vorhand und Hinterhand, natürlich damit überlastet, und zwar ihr eigenes Gewicht zu tragen. Ja, das eigene Gewicht des Pferdes zu tragen. Denn der Hauptteil, der konzentriert sich auf den Thorax. Oder anders gesagt, Organe sind schwer. Da gibt es in der Literatur und auf verschiedenen Kanälen verschiedene Prozentzahlen zu, wie schwer dieser Thorax denn jetzt tatsächlich ist. Auf jeden Fall, was wir etablieren können, ist schwer. Und Organe mit Füllung sind noch schwerer. Und da dürfen wir ein kleines bisschen drüber nachdenken. So, das adipöse Pferd jetzt also 27 Trainingsreize am Tag zu setzen und nicht mehr zu füttern, ist keine Lösung. Rationsberechnung ist die Lösung. Sonst kommt das Pferd nämlich aus der Adipositas vielleicht irgendwie raus oder zumindest nimmt es erstmal augenscheinlich ab. Aber danach hat es, ihr könnt es jetzt erraten, die Magenerkrankung. Wenn es sie bis hierhin noch nicht gehabt hat, dann hat es sie spätestens jetzt. Ist jetzt nicht so schön, wenn wir die eine Sache los sind, direkt mit der nächsten Sache loszulegen. Aber wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Ein Großteil der Population ist magenerkrankt. Gründe und Ursachen gibt es dafür viele. Aber wir können uns fast sicher sein, dass Pferde, die eine Trageerschöpfung haben, auch immer einen Grund dafür im Magen-Darm-Trakt haben. Umgekehrt kann ich erzählen, dass keins der Pferde, die hier bei uns in der Gruppe stehen und die alle regelmäßige Magenpflege bekommen, wo das einmal austherapiert wurde und die jetzt einfach eine gute Nachbetreuung erhalten und täglich einmal mit ihrem Schleim versorgt werden, hast natürlich immer so ein paar Dauerpatienten dabei, aber die meisten unserer Gruppe hier, die können wir ganz gut mit einmal am Tag Leinsamenschleim, nochmal dran denken, Magenguide runterladen, da steht unser Lieblingsleinsamenschleim auch drin. Können wir ganz gut damit framen. Die haben alle was. Ich habe ein bisschen was von unserer Geschichte erzählt und auch davon erzählt, warum ich anfangen musste, mich multidisziplinär mit dem Thema Pferd und Schmerz und alles, was dazugehört, auseinanderzusetzen, einfach weil ich selber betroffen bin. Eigentlich wollte ich nur Reitkunst machen. Und dann kam es von allen Seiten irgendwie mit dem Vorschlaghammer und ich musste mich damit auseinandersetzen, weil ich genauso wie alle anderen auch auf die üblichen Mythen auf Social Media und auf anderen Kanälen reingefallen bin und festgestellt habe, das hilft meinen Pferden nicht. Und teilweise war das Schmerzgesicht hinterher noch schlimmer als vorher. Genau, also deswegen kann ich berichten, nicht jedes Pferd, was trageerschöpft ist, nein, anders. Nicht jeder Rücken, der gerade ist, hat nicht auch noch irgendwie ein bisschen Magen unten drunter. Also kann sein, dass da auch immer noch was los ist. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Jedes Pferd, das trageerschöpft ist, hat sicherlich auch ein Magen-Darm-Thema. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die meisten Pferde untertherapiert werden. Denn wenn wir das mal durchziehen über eine gewisse Zeit und gute Lebensumstände haben, mit der Magentherapie durchziehen, die guten Lebensumstände hoffentlich sowieso, dann sehe ich bei allen Pferden, wie der Brustkorb Stück für Stück immer gerader wird. Und das, was ich am Anfang angesprochen habe, diese gerade Linie zwischen Buckelenk und Hüftgelenk, die ist dann eigentlich automatisch da. Ich setze also, oder das ist der Ratschlag, ich therapiere das ja nicht selber, wenn, dann mache ich das in Kommunikation mit dem behandelnden Tierarzt, aber den Rat, den ich immer rausgebe an den Kunden, ist, jetzt nicht an der falschen Stelle sparen, sondern durchziehen, bis das Pferd aus der Trageerschöpfung raus ist. Davor ist es früh. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, wir haben ein Pferd, das magenkrank. Das hat also eine Trageerschöpfung, weil es magenkrank ist. Und dann kommt der Trainer um die Ecke und sagt, ach, das kenne ich, das Pferd ist trageerschöpft, so wie alle anderen auch. Das ist eine myofasziale Disbalance. Hier müssen wir jetzt Faszien lösen. Und dann müssen wir den 27 Runden im Kreis schicken. Das ist jetzt für das Pferd mit der Magenerkrankung nicht so schön. Spätestens, wenn man da mal eine Pulsuhr dran macht, würde man nämlich feststellen, die kriegen relativ schnell einen Schmerzpuls, Mensch. Warum denn? Ja, weil es weh tut. Überraschung. Und das ist der Grund, warum ich mich dem Kollegen letzte Woche, der das auf Instagram auch angesprochen hat, bedingungslos anschließen würde und sagen würde, wenn wir die unterliegenden Ursachen nicht kennen, dann ist das fast in den allermeisten Fällen Tierquälerei, zu behaupten, ich kann mit einer Trainingsmethode, egal welche das ist, ich kann mit einer Trainingsmethode mit Faszien lösen, das wegtrainieren. Das ist Bullshit. Ja? Ich kann vielleicht das Symptombild ein kleines bisschen verändern, aber das ist Bullshit. Wir müssen uns nochmal überlegen. Verdammt nochmal, ist doch nicht so schwierig. Wie ist denn das jetzt mit den Faszien? Also, das fasziale System, das gibt's im Körper. Überall. Wir haben da verschiedene Arten von Faszien, aber die Faszien, über die wir jetzt reden, sind vor allem Trennschichten und ummanteln die einzelnen Muskeln und trennen die voneinander, so dass die schön gleiten. Was brauchen Faszien zum Gleiten? Flüssigkeit. So, wo kommt die Flüssigkeit im Körper denn so her? Lymphsystem, vielleicht schon mal was von gehört. Das ist also die Faszien, die machen das Ding nicht alleine. Die sind genauso wie alle anderen Strukturen im Körper davon abhängig, dass der Rest auch funktioniert. So, die gleiten da also so schön übereinander, solange das Lymphsystem die auch mit Flüssigkeit versorgt. Wo kommt denn jetzt diese Lymphflüssigkeit her? Haben wir uns vielleicht schon mal ein bisschen mit Physiologie beschäftigt? Dann wissen wir, dass das Lymphsystem ein passives System ist. Im Körper ist. Gibt also keine Lymphpumpe, sondern durch die Bewegung von Muskulatur wird die Lymphe im Körper verteilt. Das heißt also, wenn wir eine fasziale Verklebung haben, dann haben wir die, weil in dieser Region die Faszie nicht mehr ordentlich mit Lymphflüssigkeit versorgt wird. Warum wird die nicht mehr ordentlich mit Lymphflüssigkeit versorgt? Weil die Muskeln darum aus irgendeinem Grund nicht mehr so an der Bewegung teilnehmen, wie die das eigentlich in einem gesunden Körper tun sollten. Wir dürfen uns also dann eher die Frage stellen, wem dient denn das? Welche Struktur wird denn da geschützt und nicht, wie können wir es wegmachen? In dem Moment, in dem wir nämlich die unterliegende Ursache abgestellt haben, Überraschung, funktionieren die Muskeln wieder. Die nehmen dann wieder an der Bewegung teil. Dann verteilt sich die Lymphflüssigkeit wieder. Und dann, oh Wunder, ist die myofasziale Dysfunktion einfach so von selber weg. Wilde Sache. Ganz wilde Sache. Und ganz ohne Faszienrad und Bodyformer. Es würde also reichen, ja, so, also es hört sich jetzt total verrückt an, aber es würde eigentlich reichen, wenn wir herausfinden, was ist die Ursache darunter? Was ist die Ursache darunter? Ist das Pferd lahm? Hat er Rückenschmerzen? Hat er nicht passenden Sattel? Hat er Magenschmerzen? Ist er vielleicht auch mangelversorgt? Also haben wir alle Mineralien, Vitamine, Spurenelement? Ist das alles im Pferd vorhanden? Und ganz wilde Sache, trinkt der? Hat er genug Wasser? Ist das Wasser nicht in Ordnung? Ist das Wasser vielleicht seit 25 Jahren nicht mehr sauber gemacht worden? Hat mal einer eine Wasserprobe eingeschickt und zwar nicht aus dem Wasserhahn auf der Toilette, sondern aus dieser Tränke raus. Ist das vielleicht noch eine Bleitränke? Das sind so die naheliegenden Sachen, die ich mir angucken würde, wenn ich ein Pferd mit einer myofaszialen Dysfunktion habe, bevor ich das Faszienrädchen kaufe. Bevor ich den Faszienkamm kaufe und bevor ich alles andere kaufe. Versteht mich nicht falsch, ich bin selber Therapeutin. Ich stehe total auf Faszienarbeit, finde ich super. Funktioniert super, vor allem wenn wir ein Trauma hatten, also einen Unfall. Ja? Funktioniert super, wenn wir Stress haben. Dann dürfen wir uns natürlich auch fragen, warum hat das Pferd Stress? Aber ganz grundsätzlich gehöre ich zu den Menschen, die glauben, Entspannung hilft immer. Wenn wir also Faszienarbeit machen, einfach als Wellnessfaktor, um den Pferden was Gutes zu tun, fantastisch, mach das, weitermachen. Zieh den Blasenmeridian dreimal am Tag, mach die Mähnenkammmassage. Wir haben selber im Campus einen langen Kurs zum Thema Faszienarbeit. Tolle Sache zum Beziehungsaufbau, super Sache zum Connecten, super Sache, um den Worry Cup leer zu machen. Dürfen wir uns auch wieder fragen, warum ist der Worry Cup so voll? Also, ne, so zur Stressregulation, großartig, weitermachen, Daumen hoch, geht, läuft, machen. Aber nicht um die Tragererschöpfung zu lösen. Das ist einfach Quatsch. Das ist Quatsch und das kann gefährlich werden. Und ich habe bei dem einen oder anderen, vor allem bei adipösen Pferden, gesehen, da werden bei einem trageerschöpften Pferd die Faszien gelöst und danach ist der Schaden richtig groß. Dann kommt nämlich der Muskelriss, ja, in den Strukturen, die dann stattdessen übernehmen müssen und die dafür nicht ausgerichtet sind. Oder andersrum gesagt, ich glaube daran, dass unsere Pferde echt kompetente Wesen sind, die wissen, wie die ihren eigenen Körper schützen. Ich muss also herausfinden, was schützt das Ding und nicht, wie mache ich das weg. Und wenn wir diesen Shift in unserem Blickwinkel schaffen, dann glaube ich, haben wir einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht. Jetzt habe ich ganz viel schon im Rahmen der Magenerkrankung wieder aufgegriffen, die Sachen, die ich euch eigentlich hinterher erzählen wollte. Habe ich meinen roten Faden ein bisschen verloren. Denn natürlich gehören Fehlernährung, also zu viel Zucker, zu wenig Struktur, schlechte Nährstoffbalance, auch zu dem Thema Trageerschöpfung dazu, nicht nur im Bereich Adipositas, sondern auch zum Thema Lymphestoffwechsel. Na, habe ich gerade schon kurz angesprochen und auch dazu, gerade wenn wir zu wenig Protein haben in der Ernährung, wird die Muskulatur nicht richtig versorgt, wird abgebaut. Und auch dann können wir natürlich in die Trageerschöpfung reinkommen. Wichtiger Punkt. So, dann habe ich natürlich als letztes, last but not least, auf meiner Liste stehen das Thema Schmerz, ausgelöst durch unpassendes Equipment, subtile Lahmheiten oder auch durch tierquälerische Methoden. Eine Methode davon ist zum Beispiel die Rollkur. Wenn wir das Pferd einrollen und deutlich hinter der Senkrechten reiten. Auch dazu gibt es ja nun mittlerweile eine ausreichende Menge an Studien. Ganz schöne Metastudie, die da gerade, ich glaube in diesem Jahr von unter anderem Katrin Kienapfel und einigen anderen veröffentlicht wurde. Da waren ja sehr viele Wissenschaftler international dran beteiligt, weil das Thema so hot ist und auch, weil es da so eine große Menge an Studien gibt, die einfach gereviewt werden mussten. Können wir euch mal in den Shownotes verlinken, ist eine wichtige Studie, die dazu gehört, die man eigentlich kennen darf oder kennen muss, wenn man im Bereich Pferd unterwegs ist. So, was ich euch jetzt nicht erzähle, ist, in welchem Winkel das Genick stehen sollte. Was ich euch jetzt aber sehr wohl erzähle, ist, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Physiologie. Wir reden ja immer davon, wir wollen diese Endlosschleife in der Nase sehen und wir wollen eine gesunde Kopf-Hals-Bewegung sehen und dass wir verschiedene Movement-Units quasi im Pferd haben. In dem Moment, in dem ich das Pferd hinter die Senkrechte bringe, egal ob bewusst oder unbewusst, egal ob nur ein bisschen mehr, oder auch in dem Moment, in dem ich das Pferd zu hoch aufrichte. Und wir sehen ja auch bei den Vertikalreitern zum Beispiel dieses künstliche Aufrichten und Feststellen der Halsung, kann diese physiologische Bewegung nicht mehr stattfinden. Und in dem Moment, in dem die nicht mehr stattfindet, kommen wir, oder immer dann, wenn wir am Ende der Physiologie sind, dann kommen wir in eine kompensatorische Bewegung. Und immer dann, wenn wir am Ende von dem sind, was die Muskulatur da kompensieren kann, dann müssen die Strukturen kompensieren. Und dann kommen wir in den Bereich, wo es Schaden macht oder wo zumindest Abbau stattfindet. Und auch da haben wir natürlich einen Grund für die Trageerschöpfung. Also wir denken ans Nackenrückenband, was dann nicht mehr richtig funktionieren kann. Aber auch der lange Rückenmuskel, der setzt ja je nach Pferd bei C4, C5 ungefähr an und wird dann festgestellt, kann sich nicht mehr bewegen. Kann sich nicht mehr bewegen und kann nur noch nach unten durchhalten. Auch dann macht der Serratus nicht mehr mit und auch dann können wir, egal wie viele Runden, das Pferd im Kreis longieren oder reiten. Es wird nicht hochkommen. Das heißt also, nicht nur die Fehlhaltung zu hoch, zu tief, sondern die unphysiologische Haltung, keine Acht, keine Endlosschleife, keine natürliche Bewegung, keine Ganganomalie, wollen wir im Training haben, denn auch dann kommen wir in den Bereich der Kompensation. Das Pferd ist ein hochkompetentes Wesen, das weiß schon, wie es seinen Körper ganz gut selber bedient. Das braucht keine Hand, die das Pferd künstlich aufrichtet, künstlich nach unten richtet. Wir dürfen immer fragen, warum ist das so? Welche Struktur wird hier geschützt? Oder wo kommt der Schmerz her? Auch das wäre dann eine Frage, die wir zu dem Thema natürlich stellen dürfen. Wir können das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Die Ursachen von Trageerschöpfung oder Trageschwäche heute sind Haltung, Schlafstress, Herde, fehlende Rückzugsmöglichkeiten, Mangelbewegung, Pferd steht nur an der Heuröffe und frisst nicht viel. Übrigens, Adipositas geht meistens damit zusammen. Magenerkrankung, spätestens hier ist es eine Folge davon, auch von zu schnellem Herunterhungern, Fehlernährung und natürlich Schmerz, schlechtes Reiten oder eben auch subtile Lahmheiten oder gerne auch eine Kombination von beiden. Jetzt kommen immer die Kollegen, die sagen, ja, aber ich sehe das doch. Also ich sehe das doch, wenn ich den Brustkorb anhebe. Also wenn ich von unten gegendrücke, ist ja auch eine Physioübung, ne? Haben wir alle mal gelernt in der Schule. Wenn ich also von unten gegen die Bauchnaht drücke und den Rücken aufwölbe, dann sehe ich doch, dass der hochkommt. Und wenn ich den Kopf runternehme oder den Kopf hochnehme, dann sehe ich doch, dass der Biderriss so oder so tut. Und wenn ich doch das Pferd in die Levade setze, dann sehe ich doch, dass der Brustkorb sich anhebt. Ja, stimmt. Ja, und dann gucken wir, wie lange das sehen. Solange, wie das Pferd die Position aushält. Und auch in diesem Aushalten wird irgendwann die Ermüdung der Muskulatur kommen, wird das Pferd die Position verlieren. Ja, das heißt also, interessant wird es immer dann, oder? Ich sage immer, Pferdegesundheit beurteilen wir vor allem in Ruhepositionen. Nicht, wenn das Pferd im Training ist, nicht, wenn es unter Adrenalin steht, nicht im Show-Modus, nicht, wenn es steigt, nicht, wenn es piaffiert, sondern wenn es steht, wenn es döst, wenn es frisst, wenn es sich ablegt, ob es sich ablegt, wie es wieder aufsteht. Vor allem im Stehen, beim Dösen im Stehen, sehen wir immer sehr genau, wie wird das Gewicht verlagert, wie kann der passive Trageapparat, der Halteapparat, wie kann der den Brustkorb halten, stehen die Vorderbeine gerade oder stehen die rückständig oder seitlich oder was auch immer, was mit den Beinen, welche Schonhaltungen werden hier eingenommen oder eben nicht. Was uns nämlich nicht interessiert, ist ein einmaliges Schief- oder Geradestehen. Was mich nicht interessiert, ist, wie schön du die Beine deines Pferdes mit der Gerte antippen kannst und sortieren kannst. Es ist total schön, ist total pädagogisch wertvoll, ist total super, wenn wir eine Lektion beibringen wollen, wenn wir so eine diffizile Kommunikation aufgebaut haben. Das heißt also nicht, dass wir auf Kommunikation und Ausbildung verzichten können. Das ist nicht der Punkt. Hat nur nichts mit Gesundheit zu tun. Ja, Kommunikation, Pädagogik, eine Schüssel, Gesundheit, andere Schüssel, die dürfen wir nicht vermischen. Die gehören nicht zusammen in einen Topf. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das einmal klarkriegen. Uns interessiert also nicht das einmalige Schiefstehen, das einmalige Geradestehen oder wie gut ich meinem Pferd erklären kann, wie es das tun soll, sondern uns interessieren immer Muster. Steht das Pferd immer in der gleichen Ruheposition? Steht das Pferd immer mit dem gleichen Bein rauen? Ist es immer das gleiche Bein, was ich ranstellen muss? Immer das gleiche Bein, das irgendwie schleppt? Kippt es die Hüfte immer gleich? Und so weiter und so weiter. Wir wollen immer Muster erkennen. Kontext ist King. Ja, nur wenn wir Muster im Alltag erkennen können, können wir unterscheiden. Ist das eine Momentaufnahme oder haben wir ein ernstzunehmendes Problem im Tragesystem? Denn ich glaube, das wird jetzt langsam aber deutlich. Es ist in den allermeisten Fällen kein reines Problem in der Bewegungsmuskulatur, wenn wir über Trageschwäche reden, sondern es ist ein Problem vor allem auch des passiven Halteapparats. Das heißt also, viele der gängigen Mythen sind ja, durchaus auch ein bisschen gefährlich. Und das Pferd muss da überhaupt nicht durch und noch mehr Training wird es auch nicht richten. Im Zweifelsfall geht ihr auf Ursachenforschung und zwar bevor wir noch größere Schäden haben als eigentlich vorher. Und je früher wir in die Ursachenforschung gehen, desto weniger schmerzhaft ist es. Ja, also jetzt stell dir mal vor, du hast einfach nur einen unpassenden Sattel, der nicht optimal passt. Je früher du da auf Ursachenforschung gehst und einfach einen anderen Sattel kaufst oder ohne Sattel reitest, desto weniger groß ist der Schaden und desto schneller erfolgt die Korrektur. Haben wir nur Mangelbewegung, fügen wir einfach nur Bewegung hinzu. Haben wir nur ein nicht passendes Futterregime, ja, dann fügen wir nur einen guten Futterplan hinzu und das Problem wird sich lösen. Komplexer wird es, wenn wir in den Bereich von Schmerz gehen. Und ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, viele von euch spiegeln das immer wieder. Es ist nicht so einfach, da Unterstützung zu finden. Im Zweifelsfall kommt ihr einfach zu uns. Wir haben das Team gerade erweitert. Kommt ihr einfach mal in Kompass Call rein, klagt uns euer Leid und dann können wir gemeinsam entscheiden, wie wir dem Pferd helfen können, und zwar ganz frei von starren Systemen, sondern und ganz individuell für dich, dein Pferd, eure Vorgeschichte, eure Ziele und das, was einfach auch real möglich ist. Und da bin ich ganz ehrlich, an der einen oder anderen Stelle gebe ich durchaus auch mal den Hinweis, dass egal wie gerne ich Geld verdiene, spazieren gehen auch ein schönes Hobby ist. Wenn wir also ein Pferd haben, wo ich relativ schnell im ersten Gespräch oder in der Ganganalyse sehe, dass Training nicht die richtige Lösung ist, auch nach tierärztlicher Intervention nicht, dann schicken wir euch auch gerne mit einem Beschäftigungsplan viel Liebe und ein bisschen Klärung fröhlich wieder nach Hause. Und versuchen euch jetzt nicht hier irgendwie eine Fünfjahresmitgliedschaft oder so anzuhängen. Das ist Quatsch. Also, was ist unser Fazit? Trageerschöpfung ist real, sie ist ernst und in den allermeisten Fällen kann sie eben nicht nur mit im Kreisrennen gelöst werden. Wenn du also das Gefühl hast, dein Pferd könnte betroffen sein, dann such dir Hilfe und vertraue deinem Bauchgefühl und vertraue vor allem dir und deinem Pferd. Du bist nicht zu dumm dafür. Dein Pferd ist nicht zu faul, sondern Pferdegesundheit ist einfach schwierig. Sie ist multidisziplinär. Wir können nicht ein Mittelchen verschreiben und das passt auf alle Pferde. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ich würde es mir wirklich auch wünschen. Passend dazu darf ich euch daran erinnern, Equidemia gibt es jetzt für die Hosentasche und auch als App. Da kannst du dir zum Beispiel den Podcast reinladen oder auch den Magenguide. Von dem einen oder anderen habe ich Fragen zur Anmeldung bekommen, denn die App möchte einmal, dass du dich anmeldest. Das geht nur, wenn du schon Kunde bei uns bist. Sonst kannst du dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse und mit einem autogenerierten Passwort anmelden. Oder du gehst einmal in den Shop und kaufst dir ein 0-Euro-Produkt und kannst dann anfangen, mit der App Spaß zu haben und dir noch mehr Produkte runterzuladen. Wir werden daran arbeiten, dass wir die Insights, unsere Essentials, Stück für Stück erweitern. Als nächstes steht auf dem Zettel PSSM, weil ich meine Abschlussarbeit dazu geschrieben habe. Und was wir auch noch auf dem Zettel haben, sind Adipositas, und auch so die Basis der Trainingsplanung, damit wir da mal so ein kleines bisschen aus den Mythen rauskommen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wie immer freue ich mich darüber, wenn ihr uns unterstützt, den Podcast teilt, das Reel teilt, uns an eure Freunde weiterempfehlt, und wir sehen uns bald.